Liebe freut sich über die Wahrheit. Also ich darf über Freude reden, das ist toll, da freue ich mich immer, das ist ein gutes Thema. Aber ich möchte mal wissen, hat jemand noch eine Ahnung, was eigentlich der Vers vom letzten Mal war? Gefährliche Frage, ich weiß. Ihr habt ein Kärtchen mitgekriegt, ganz viele gucken jetzt in ihrem Portemonnaie nach, ist es noch da irgendwo? Keiner? Oh. Ja, genau. Das sind so die zwei zentralen Worte schon mal. Sprüche 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn. So wie so ein Heilpflaster. Eine linde Antwort. Es lindert, es heilt. Aber ein hartes Wort erregt Grimm. Und der Spruch, den ihr heute bekommen habt, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. So, und das möchte ich ein bisschen mit euch ergründen, was das bedeuten kann. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr ahnt, was dieses Bild zu bedeuten hat. Es ist ein Mann, ist stolzer Besitzer eines Fahrrades und hat was in der Bachgasse zu erledigen. Und wir kennen alle unsere tolle Bahnhofsunterführung, die ist fahrradgerecht gebaut. Also da kann man mit einem ziemlichen Tempo durch, wenn man möchte. Und der Mann war glücklich, er hat richtig so noch so einen Hopser über den Bordstein gemacht. Es hat alles gut geklappt und mit 28 Sachen fährt er die Unterführung durch. Rekordzeit. Allerdings kommt dann vom Bahnsteig 3 gerade jemand mit der Aktentasche runter, will nach Hause und im letzten Moment sieht er den, geht voll in die Bremsen und stürzt dabei und ja, Blechschaden ist nicht so schlimm, aber das Schlimme ist, dass seine Schulter sehr, sehr weh tut. Gerade wenn er versucht, den Arm zu bewegen, ist es fast unmöglich, es tut höllisch weh. Ja. Muss zum Arzt und der Arzt guckt sich das an und da seht ihr die Bescherung. Es sieht alles so ein bisschen schief und ungerade aus. Was ist passiert? Ja, der Mann hat sich die Schulter verrenkt. Das ist übrigens die häufigste Verrenkung, die vorkommt, die Schulterverrenkung. Und die kommt meistens dadurch zustande, dass jemand mit dem Fahrrad stürzt. Der Arzt diagnostiziert sofort eine Schultergelenkluxation, so heißt der Fachbegriff, ganz typisch daran zu erkennen an der Schonhaltung, dass jemand also versucht, möglichst nicht so den Arm zu bewegen, dass er weh tut, also gerade runter oder vielleicht gerade so am Bauch und große Schmerzen, gelegentlich eine Schwellung oder auch ein Bluterguss. Und manchmal können die Leute sogar ein bisschen den Arm bewegen, aber trotzdem, es ist eine Verrenkung da. Der Arzt weiß, was zu tun ist. Das ist etwas, wofür ich Ärzte ganz besonders bewundere, wenn sie das hinkriegen. Bei der traumatischen Luxation, so habe ich in der Literatur gefunden, ist eine umgehende Reposition erforderlich. Eine Reposition, eine Einrenkung. Und der Arzt weiß auch, wie er vorgehen muss. Eine Einrenkung, so habe ich gelesen, soll immer schonend erfolgen. Hat jemand sowas schon mal erlebt, schon mal eine Einrenkung erlebt? Nicht so viele, ich habe zum Glück noch nicht erlebt. Aber immer schonend, nicht brüsk oder mit großer Kraft. Ansonsten besteht die Gefahr von Nerven- oder Gefäßschäden. Das Gelenk kann auch verletzt werden, ein Schaden, der nicht wieder gut zu machen ist. Ganz wichtig ist, dass der Patient sich entspannt und dem Arzt großes Vertrauen entgegenbringt. Sonst ist eine Reposition nur unter Narkose möglich. Der Arzt, wie man sich denken kann, steht unter einer gewissen Spannung, es sei denn, es handelt sich, wie man so sagt, um einen Schlachterhund. Einerseits will er dem Patienten nicht wehtun, andererseits weiß er, dass es ohne einen kurzen Moment des Schmerzes nicht anders geht. Sonst wird der Arm immer funktionsuntüchtig bleiben. Und das kann er nicht mit seiner ärztlichen Ehre vereinbaren, dass jemand verrenkt in die Sprechstunde kommt und verrenkt auch wieder von dannen ziehen muss. So, jetzt, das mag zwar alles ganz interessant sein, aber was hat das alles mit unserem Thema zu tun? Da haben wir den Predigttext. Wir lesen in 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Ja, und jetzt kommt's, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Haben wir oftmals gelesen, gerade so in diesen Wochen auch, wie es Verrenkungen im Körper gibt. So gibt es auch manchmal Verrenkungen in Beziehungen. Beziehung zu sich selber. Dass einer ein falsches Bild von sich selber hat. Vielleicht, dass er zu groß von sich und seinen Begabungen denkt. Oder zu niedrig. Kommt nicht zum Zuge mit dem, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Manchmal sind verrenkte Beziehungen zu Gott. Dass ein Mensch nicht sein Leben wagt im Glauben, obwohl er doch eigentlich sagt, er ist gläubig. Vielleicht auch Beziehungen zu anderen, die ausgerenkt sind, ausgekugelt sind. Und da lebt man mit so einer Schonhaltung. Ja, man kommt gerade so klar, aber es ist schon sehr schmerzhaft und irgendwie funktioniert nicht so richtig. Die Frage ist, wie die Liebe mit solch einer Herausforderung fertig wird. Die Liebe, so heißt es in dem Predigttext, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Was ist Ungerechtigkeit? Kann einem ja viel einfallen. Wird ganz unterschiedlich gesehen, wenn Ressourcen unterschiedlich verteilt sind. Kinder werden ständig ungerecht behandelt. Alle eure Kinder werden ungerecht behandelt. Im Licht der Bibel ist Ungerechtigkeit, wenn Gottes Wille nicht zum Zuge kommt. Das ist Ungerechtigkeit. Wenn sich sein Plan in unserem Leben nicht erfüllen kann, auch sein Plan mit seiner Gemeinde sich nicht erfüllen kann, wenn Beziehungen ausgerenkt sind, auch die Beziehung zu ihm hin. Wir hatten ja am Anfang den Lernvers, lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also zunächst mal ist eine Ausrenkung da, aber dann soll etwas geschehen, dass ein Wachstum da ist zu ihm hin. Er ist das Zentrum und mit ihm ist alles verbunden, so wie es richtig soll, mit den Gelenken. Vielleicht kann sich sein Plan nicht erfüllen, weil da eine Sünde ist in unserem Leben. Vielleicht kann sich sein Plan nicht erfüllen, weil eine fatale Fehlentscheidung gerade im Gange ist. Oder eine Angst. Vielleicht steht ihm eine Sucht entgegen. Kurz, es gibt eine Verrenkung. Das ist Ungerechtigkeit. Das erträgt die Liebe nicht. Damit kann die Liebe sich nicht abfinden, so wie ein Arzt sich damit nicht abfinden kann, dass ein Patient mit einer Verrenkung herumläuft und nicht mehr in aller Frische mit dem Fahrrad herumsausen kann. So, was ist Gerechtigkeit? Die nächste Frage ist, was ist Wahrheit? Jesus sagt, die Wahrheit, die wird euch frei machen. Wahrheit stellt die richtige Diagnose und renkt den Knochen wieder ein. Das ist Wahrheit. Alles andere ist nicht Wahrheit. Die Liebe freut sich vielmehr an der Wahrheit. Die Wahrheit wird auch ganz unterschiedlich gesehen, so wie Ungerechtigkeit auch unterschiedlich gesehen wird. Wahrheit hat sehr oft ja unter uns etwas damit zu tun, dass etwas erstmal geheim war. Es hat keiner so richtig mitgekriegt. Und dann kommt es ans Licht. Oftmals ist es so, dass durch die Wahrheit Menschen beschämt werden oder bloßgestellt werden. Denken wir nur an die Medien, in den Zeitungen, was da so alles steht oder was im Fernsehen gebracht wird. Kann man sich vorstellen, Schlagzeile, die Wahrheit über, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist wohl in diesem Artikel zu erwarten? Wahrscheinlich irgendetwas für die Betroffenen sehr, sehr Negatives. Das hat aber nichts mit Wahrheit im Sinn der Bibel zu tun. Das meint die Bibel nicht mit Wahrheit. Weil die Wahrheit frei macht. Jesus sagt, die Wahrheit, die wird euch frei machen. Sagt er zu den Pharisäern. Die Wahrheit wird euch frei machen. Deswegen freut sich die Liebe auch an der Wahrheit. An solch einer Wahrheit freut sie sich. Die Wahrheit stellt die richtige Diagnose. Sie stellt fest, da ist etwas schief, es kann nicht funktionieren. Es verursacht Schmerzen und es kann nichts richtig funktionieren. Die Wahrheit überführt also. Und es gelingt ihr, der Wahrheit, den verrenkten Knochen aus der falschen Position mit einem beherzten und doch schonenden Griff in die richtige Position zu bringen. Deswegen zum Beispiel im 1. Korintherbrief in Kapitel 14 schreibt der Apostel Paulus, gerade auch im Zusammenhang mit dem Hohelied der Liebe, strebt nach der Gabe der Prophetie. Was ist Prophetie? Prophetie überführt. Prophetie stellt die richtige Diagnose. Da ist etwas nicht in Ordnung. Aber nicht, um den Menschen zu beschämen, sondern um wieder etwas in Ordnung zu bringen. Das ist der Sinn. In der Prophetie offenbart der Geist Gottes etwas zum Nutzen aller. Er bringt Verborgenes ans Licht, in erster Linie für den Betroffenen, damit er heilen kann. Warum haben die Leute bloß Angst vor der Prophetie? Das ist ja ganz klar, sie haben Angst, bloßgestellt zu werden. Aber ein Geist, der bloßstellt, ist ein unreiner Geist. Wahrheit macht heil. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Kleiner Spaziergang, einen kleinen Schlenker sozusagen. Diesen Satz haben wir am Anfang unserer Aktion in der Bibelstunde gelesen. Und der ist auf Ablehnung gestoßen und Unverständnis. Das kann doch nicht sein. Dieser Satz hat für große Unruhe gesorgt. Wenn das absolut gilt, was hier steht, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, dann ist ja die Liebe völlig passiv. Dann lässt sie ja fünfe gerade sein. Das wird allem widersprechen, was wir sonst über die Liebe gesagt haben. Alles kann also wirklich nicht alles Mögliche und Unmögliche sein. Das geht nicht. Es kann auch nicht stimmen, wenn mir der eine das sagt und der andere das sagt. Ja, und hier steht, die Liebe glaubt ja alles. Dann sage ich dem einen, du hast recht. Und dem anderen sage ich, du hast auch recht. Das kann nicht sein. Also so, das kann es nicht bedeuten. Das kann nicht stimmen. Man muss diesen Satz im Kontext mit Vers 6 lesen. In Vers 6 steht, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und das ist die Antwort darauf, was das hier bedeutet. Alles ist alles, was die Ungerechtigkeit beseitigt. Alles ist alles, was die Wahrheit zum Zuge kommen lässt. Das sollen wir alles glauben. Darauf sollen wir hoffen. Das sollen wir auch ertragen, wie ein guter Patient, der sich das gefallen lässt, wenn der gute Orthopäde, hoffentlich ist es ein guter, kommt, dann den Knochen wieder einrenkt. Der hält das auch aus, weil er dem guten Arzt vertraut. Also, die Liebe ist leidenschaftlich gegen Ungerechtigkeit. Eine Ungerechtigkeit, die dem Leben Feind ist. Gegen die Verrenkung im Leben. Liebe ist leidenschaftlich für die Wahrheit und freut sich mit der Wahrheit, wenn die Wahrheit etwas wieder einrenken kann. Manchmal gehört zum Lieben auch die Konfrontation dazu. Konfrontation kann hilfreich sein. Die Frage ist nur, wie macht man das? Wie renkt man ein? Jeder ist irgendwann mal dran. Wie so ein Arzt, dem es ja auch irgendwann mal trifft, dass jemand mit Verrenkung in die Sprechstunde kommt. Wie machen wir das? Ich habe drei Antworten auf diese Frage bekommen, die ich euch gerne sagen möchte. Wir müssen ein paar Fragen klären. Die erste Frage ist, was habe ich eigentlich für eine Motivation? Prüfe deine Motivation. Du musst sicher sein, dass deine Motivation sauber ist. Was willst du eigentlich? Warum will ich mit dieser Person über dieses Problem jetzt gerade reden? Warum will ich diese Person mit der Wahrheit konfrontieren? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Willst du vielleicht jemand ansprechen, weil du im Grunde deines Herzens ja eifersüchtig auf ihn bist und er dir nicht passt? Möchtest du ihn ansprechen, um ihm irgendetwas heimzuzahlen? Willst du ihm den Arm einrenken oder ihn ausreißen? Ein starkes Motiv, von dem Jesus in der Bergpredigt redet, ist die Projektion. Also, wir kritisieren etwas an dem anderen, was im Grunde genommen unser eigenes Problem ist. Das passiert uns sehr oft, weil wir nämlich unser eigenes Problem immer so gut wahrnehmen. Wir sehen das immer, wir merken das immer, dass da ein Schmerz ist. Wir sind geschult und sehen es dann bei dem anderen umso stärker auch. Klar, wer seine Schwäche kennt, weil sich selber nicht leiden kann, der kann das auch bei dem anderen nicht leiden. Das fällt ihm sofort auf. Das Klatschmaul hat einen besonders treffsicheren Blick für andere Klatschmäuler. Der Stolze kann so etwas in anderen im Bruchteil einer Sekunde erkennen. Wenn du träge bist, dann wirst du schnell auch andere erkennen, denen es ähnlich geht. Und darum sagt Jesus in Matthäus 7, du regst dich auf über die kleinen Schwächen deines Bruders und erkennst nicht deine eigene, viel größere Schuld. Kümmere dich zuerst um deine Fehler, dann versuche, deinem Bruder zu helfen. Wenn man also jemandem was einrenken will, was bei dem nicht in Ordnung ist, dann muss man erstmal gucken, ob man nicht selber an der Stelle genauso eine Fehlkonstruktion hat. Wir müssen nicht vollkommen sein. Niemand ist vollkommen. Aber wir müssen sicher sein, dass wir nicht dieselbe Macke haben. Wenn wir feststellen, oh, ich habe doch dieselbe Macke, dann dürfen wir uns freuen, weil dann ist es nicht unsere Aufgabe, diese unangenehme Sache anzusprechen. Ach, eine unangenehme Aufgabe weniger. Toll, dann sind offensichtlich andere dran. Aber vielleicht ist die erste Aufgabe erstmal bei sich selber zu gucken, ist in meinem Leben auch alles in Ordnung. Die richtige Motivation, Wahrheit in Liebe anzusprechen, ist, ich möchte ja so gern einrenken. Ich kann das nicht mit ansehen, wie ein anderer leidet. Ich wünsche mir das nicht für den anderen. Ich wünsche mir Leben für ihn. Das sehen wir zum Beispiel in den Briefen von Paulus an die Korinther. Im 2. Korinther 12 war Paulus eben noch ganz ehrlich in seinem Reden über die verkehrten Dinge in der Gemeinde. Und ein Kapitel später macht er dann deutlich, warum er so mit ihnen umgeht, warum er so einen harten Brief schreibt. Er schreibt, wir wünschen euer Zurechtkommen. Wir wünschen euer Zurechtkommen. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. In Sprüche 27, Vers 6 steht, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Mit anderen Worten, damit ich etwas tun darf, das für einen Moment wehtun könnte, muss ich sicherstellen, dass ich wirklich ein Freund bin. Bin ich ein Freund? Wenn wir jemanden nicht mögen oder wenn wir ihn nicht kennen, dann sollten wir auch nicht als Polizist vom Dienst durch die Gegend laufen und ihm Fehler vorhalten. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Aber bei deinem Freund hast du die Pflicht, auf Fehler hinzuweisen. Hast du die Pflicht, weiterzuhelfen, ihn anzusprechen und liebevoll auf etwas hinzuweisen. Das tun wir bei Menschen, die wir wirklich gern haben. Wir sprechen sie an, wenn wir sehen, dass sie in die falsche Richtung laufen und ihr Leben vermasseln. du stehst vor einer Entscheidung. Ich sehe, dass du in der Gefahr bist, dich falsch zu entscheiden. Hast du dir schon mal überlegt, was für Konsequenzen das hat? Also noch einmal prüfen wir als erstes unsere Motive. Tue ich das aus den richtigen Beweggründen heraus? Tue ich es wirklich, um dem anderen weiterzuhelfen? Fragen wir uns, wenn ich das sage, wer profitiert dann am meisten? Profitiere ich am meisten, weil mir das gute Gefühl gibt? Ich habe ihm etwas heimgezahlt, ich habe Dampf abgelassen, endlich mal. Gehört auch dazu. Oder tue ich das, weil es dem anderen nützt und ihm weiterhilft? Stell sicher, dass du als Freund handelst, der das Gute für den anderen sucht. Kommen wir zum zweiten. Plan, wie wir vorgehen. Denk gründlich darüber nach, was du sagst, bevor du etwas sagst. Manche denken beim Reden. Denen ist der Rat zu geben, doch in so einer Situation einmal umzuschalten. Also ich denke, es ist normal, es gibt Leute, die sind so gepolt, ihnen kommen die guten Ideen die reden einfach los und dann kommen irgendwelche guten Ideen. Aber wenn es um solche Gespräche geht, dann ist es besser, vorher nachzudenken. Denk gründlich drüber nach. Der Kluge redet so, dass man ihn leicht verstehen kann, deswegen überzeugen seine Worte. Plane, wann du es sagst. Plane, was du sagen willst. Plane, wie du es sagen willst. Es geht darum, weise zu sein, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um mit einem Freund über ein heikles Thema zu reden. Also sagen wir mal so 5 Minuten vor dem Gottesdienst ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Wirklich ganz, ganz schlecht. Das ist mir schon mal passiert, dass mir Leute sehr unangenehme Dinge 5 Minuten vor dem Gottesdienst gesagt haben. Das hilft einem nicht unbedingt weiter dann. Ein schwieriges Thema anzusprechen bringt nichts, wenn der andere müde ist oder unter Druck steht. Wir wissen, er hat sowieso schon Ärger im Beruf gerade. Dann warten wir noch ein bisschen. Oder wenn er in Eile ist. Eine Universität hat eine Studie durchgeführt und festgestellt, dass man sich unmittelbar vor dem Abendessen viel öfter streitet, als zu irgendeiner anderen Tageszeit. Also müde und Hunger, wenn das zusammenkommt, ganz schlecht. Es leuchtet ein. Wir sind müde, wir sind ungnädig, unser Blutzuckerspiegel ist unten, wir haben Hunger. Das ist kein guter Zeitpunkt für etwas Wichtiges, direkt vor dem Abendessen. Vielleicht, wenn das Abendessen vorbei ist und wenn man gemütlich abends beieinander sitzt, vielleicht auch gerade die Kinder nicht dabei sind, dann geht es alles viel besser. Das zweite ist, plane, was du sagen willst. Sprüche 25, Vers 12. Auf die Ermahnung eines weisen Menschen zu hören, ist so wertvoll wie der schönste Schmuck aus Gold. Versuch, den Punkt zu finden, um den es wirklich geht. Nicht dieses Vielerlei, wo man dann am Ende sich fragt, ja, was will der eigentlich, sondern versuch den Punkt zu finden. Plane im Voraus, was du sagen willst. Und dann mach dir Gedanken darüber, wie. Alles liegt daran, wie du es sagst. Wenn du gedankenlos vor dich hinredest, dass entweder es wird nicht verstanden oder es verletzt. Der Arzt schätzt vorher ab, wie viel Zug er anwenden kann. Ist es doch nicht egal, ob da so ein 15-jähriges Mädchen, das gerade eine Diät hinter sich hat, vor mir sitzt, oder ein Bodybuilder, so mit 100 Kilo Lebendgewicht. Wenn du jemandem helfen willst, sich zu verändern, sein Leben, dann braucht es mehr als einfach nur die Wahrheit, die Richtigkeit. Wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen aber auch Taktgefühl und wir brauchen das richtige Timing, um die Veränderung zu bewirken. Paulus sagte den Korinthern, ich schreibe das alles nicht, um euch zu beschämen. Vielmehr möchte ich euch, meine geliebten Kinder, das ist Takt, meine geliebten Kinder, ermahnen und wieder auf den richtigen Weg bringen. Die Liebe glaubt alles und hofft alles. Die Liebe glaubt an den Erfolg. Sie glaubt, dass der andere wieder auf den richtigen Weg zurückfindet. Sie hat Hoffnung für den anderen. Voller Hoffnung macht sie sich ans Werk. Sie weiß nämlich Gott auf ihrer Seite. Und das Dritte schließlich, riskiere zurückgewiesen zu werden. Paulus hat mit seinen Briefen große Risiken eingegangen, wenn man sich das mal so vorstellt. Da kriegt so die Gemeinde in Korinth so einen geharnischten Brief, wie den zweiten Korintherbrief, weiß man nicht, wie die Reaktion dann ist. Er schreibt dann, aber jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief, also es ist ein anderer Brief, zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief hat Paulus noch einen anderen Brief geschrieben, den sogenannten Tränenbrief. Der ist uns nicht überliefert, aber es muss ein sehr riskanter Brief gewesen sein. Jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief geschrieben habe, der euch so erschüttert hat. Und wenn ich auch schon dachte, es wäre besser gewesen, ich hätte ihn gar nicht abgeschickt, eben weil ihr wegen des Briefes so betroffen gewesen seid, so bin ich doch jetzt froh, dass ich ihn geschrieben habe. Ist es euch mal so gegangen, ihr habt einen Brief geschrieben und ihr dachtet, hätte ich den jetzt bloß nicht in den Postkasten geschmissen. Der war riskant. Und gerade so ist es dem Paulus auch gegangen. Bedenkt doch nur, was Gott alles durch eure Reue und Umkehr erreicht hat. Darum geht's. Es macht manchmal Angst, die Wahrheit liebevoll vorzubringen. Ein gewisses Restrisiko ist immer dabei. Es wird nie anders sein. Ist der Satz erlaubt zu sagen, wir lassen die Angst größer werden als unsere Liebe? Das darf aber nicht sein. Die Liebe muss größer sein als die Angst. Wir wissen nie ganz genau, wie der andere reagiert. Selbst wenn wir uns mit dem Timing noch so sehr anstrengen und noch so taktvoll sind und wirklich auch freundschaftliche Beziehungen da sind. Wir wissen es nie ganz genau, denn der andere könnte ja unsere Motive doch falsch deuten. Er könnte uns angreifen und aggressiv reagieren. Natürlich muss man sich Gedanken machen, ob man eine Verrenkung überhaupt anspricht. Wirft man vielleicht Perlen vor die Säue mit einer Ermahnung oder mit einem ernsten Wort? Das könnte sein. Muss man sich schon überlegen. Gut möglich, dann soll man es lieber bleiben lassen. Aber selbst wenn wir ziemlich sicher sind, nein, ist keine Sau, mit der ich zu tun habe, sondern jemand, der die Perlen wirklich schätzt, ein Restrisiko bleibt immer dabei. Dürfen wir persönlich werden? Kann es sein, dass du vielleicht seit Jahren einem nahestehenden Menschen nicht mehr so in Liebe begegnet bist, obwohl er keine perlenverachtende Sau ist? Kennst du einen Teenie, der in die falsche Richtung abdriftet, der sich mit Dingen befasst, mit denen er nichts zu tun haben sollte, und du sagst aber, naja, ist ja sein Ding? Mir ist schon klar, dass wir damit gegen unsere Kultur stehen. Denn unsere Kultur sagt, lass jeden machen, was er will. Das geht ja keinem anderen etwas an. Misch dich da raus. Wenn er oder sie ihr Leben vermasselt, wenn sie ihre Ehe, ihr Leben kaputt machen wollen, na gut. Die letzten Wochen sind wir angetreten, unsere Beziehung untereinander zu verbessern. Dass Menschen an unserem Umgang miteinander erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Das war unsere Zielvorstellung. Der Punkt ist also, wollen wir uns von Gott gebrauchen lassen? In den Sprüchen steht, eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Echte Freunde sagen die Wahrheit. Manchmal, also meistens tut Liebe sehr, sehr gut. Meistens. Aber manchmal tut Liebe für kurze Zeit auch weh, um sich dann an der Befreiung und der Heilung freuen zu können. Und wer einen anderen zurechtweist, wird letzten Endes mehr Dank bekommen als jemand, wer den Leuten nur nach dem Mund redet. Amen.